Was ist eine Therapie? Unter einer Therapie können sich viele Betroffene nichts vorstellen. Was können sie zu Recht von ihrem Therapeuten erwarten? Und was müssen sie in einer Therapie selbst leisten? Darüber gibt es viele Witze. Einer lautet: Wie viel Therapeuten braucht man, um eine Schraube in die Wand zu drehen? Die Antwort lautet: Im Prinzip reicht einer, aber die Schraube muss von selber in die Wand. Macht also der Therapeut gar nichts und muss alles der Patient tun? Noch komplizierter wird die Situation, wenn es nicht die erste Behandlung ist. Vielleicht hat der letzte Therapeut ganz andere Vorstellungen gehabt und das Gegenteil von dem gesagt, wie der jetzige Therapeut. Wem soll man also trauen? Zur Erläuterung möchte ich daher nochmals auf das Beispiel mit der Modelleisenbahn zurückkommen. Sie erinnern sich, es gab ursprünglich zwei Möglichkeiten. Der Zug konnte außen herumfahren, das heißt keinen Alkohol trinken, und er konnte den einfacheren Weg durch den Tunnel wählen, das heißt Alkohol trinken. Im Laufe der Zeit hat er sich angewöhnt, immer häufiger den Weg durch den Tunnel zu nehmen. Entsprechend blitzte dieses Gleis in der Sonne und das Alternativgleis ist allmählich verrottet. Irgendwann war der Zeitpunkt erreicht, dass man das Gleis gar nicht mehr sehen konnte. Nun war der Zug gezwungen, immer durch den Tunnel zu fahren, das heißt Alkohol zu trinken, selbst wenn dies schreckliche Folgen in seinem Leben hatte. Wie kann man einem Abhängigen helfen? Wenn man versuchen würde, ein Hindernis auf das Gleis zu legen, damit der Zug nicht mehr in den Tunnel fahren kann, dann würde man erleben, dass der Zug mit großem Karacho auf dieses Hindernis stößt und es würde Verletzte geben. Das müssen die Angehörigen von Abhängigen oftmals mühsam lernen. Man kann mit Gewalt niemand von seinem Suchtmittel fernhalten. Wie also kann man dann helfen? Entscheidend ist, dass man den Zug zum Anhalten bringt. Das bedeutet, dass man zunächst einmal Warnschilder aufstellt. Warnschilder, die den Betroffenen warnen, was passieren wird, wenn er immer weiter in den Tunnel fährt. Zunächst wird der Zug diese Warnschilder achtlos übersehen. Aber wenn die angedrohten Konsequenzen immer härter werden, wird es irgendwann den Punkt geben, wo der Zug sich sagt: Nein, bevor das passiert, bleibe ich lieber stehen und fahre nicht mehr in den Tunnel. Dies hat man in den meisten Betrieben heute in sogenannten Betriebsvereinbarungen geregelt. Diese sehen ein abgestuftes Vorgehen mit immer härteren Konsequenzen vor. Zunächst wird der Betroffene, wenn er mit Alkohol auffällt, zitiert, und man warnt ihn, wenn er so weitermacht, dann wird er irgendwann seinen Arbeitsplatz verlieren. Man lässt ihn wieder ziehen und beobachtet, was er jetzt tut. In seltenen Fällen reicht ein solcher Schuss vor den Bug und der Betroffene wird selbst mit dem Trinken aufhören. In der Regel wird er aber weiter trinken. Dann wird man ihn ein zweites Mal zu sich holen und ihm sagen: Hören Sie her, wir haben Ihnen doch schon gesagt, so kann es nicht weitergehen. Sie haben aber weiter getrunken. Wir schließen daraus, dass Sie ein Suchtproblem haben. Wir machen Ihnen daher eine Auflage. Sie müssen eine Suchtberatungsstelle aufsuchen oder den innerbetrieblichen Sozialberater. Dann lässt man ihn wieder gehen. Wenn er diesen Termin wahrnimmt, dann ruht das Verfahren und man wartet ab, was der Berater und der Betroffene zusammen vereinbaren. Hat er diesen Termin allerdings nicht wahrgenommen, dann zitiert man ihn ein drittes Mal und wird ihn abmahnen, mit der Auflage, innerhalb von 14 Tagen den Beratungstermin nachzuholen. Wenn er es jetzt tut, dann ruht wieder das Verfahren. Hat er auch das nicht getan, dann wird er ein letztes Mal vorgeladen und unmittelbar entlassen, mit der Aussicht auf Wiedereinstellung, wenn er jetzt eine Behandlung machen würde. Nehmen wir also an, der Zug steht jetzt vor dem Tunnel. Das ist kein angenehmer Zustand. Er steht nicht freiwillig hier. Außerdem hat er keine Alternative. Das einzige Gleis, was er sieht, führt ja in den Tunnel. Und genau dort soll er nicht reinfahren. Es wäre also eine Frage der Zeit, bis er doch wieder in den Tunnel hineinfährt. Von daher ist es für die meisten Betroffenen erforderlich, dass sie sich einer Behandlung unterziehen. Und das bedeutet, dass sie zunächst ein bisschen Abstand zwischen sich und den Tunnel bringen. Das heißt, dass vor den Tunneleingang eine Mauer gesetzt wird, die sogenannte Therapiemauer. In den meisten Fällen bedeutet dies eine stationäre Behandlung, weil hier ausreichend Abstand zu den Alltagsbelastungen und Verführungssituationen besteht. Aber sobald diese Therapiemauer aufgestellt ist, wird der Zug dagegen rebellieren. Er wird sich beschweren, dass sie so hässlich ist. Er wird verlangen, dass sie vielleicht um ein paar Meter nach innen verschoben wird, sodass er sich bei Regen unterstellen kann. Entsprechend beschweren sich viele Patienten zu Beginn einer Behandlung. Sie stoßen sich an den Regeln, sie sind empört über ihren Therapeuten oder frustriert über ihre Mitpatienten. Manche Patienten überwinden diese Frustration innerhalb weniger Tage, andere rebellieren für mehrere Wochen. Der nächste Schritt der Behandlung kann allerdings erst beginnen, wenn der Zug aufhört, gegen die Therapiemauern anzurennen. Jetzt geht es darum, dass der Zug langsam zurückgeführt wird und anfängt, die Weiche zu suchen. Das ist ein sehr harter und unangenehmer Schritt, denn die Weiche zu suchen heißt nichts anderes, als dass der Betroffene seine eigene Lebensgeschichte daraufhin untersucht, in welchen Momenten er sich angewöhnt hat, ohne es zu merken, immer wieder Alkohol zu trinken, auf welche Weise er also unmerklich in eine Abhängigkeit gerutscht ist. Zur Erleichterung bieten daher die meisten Therapieprogramme in dieser Phase viel Gruppentherapie an. Der Betroffene merkt unter Gleichgesinnten, dass er nicht der Einzige ist und dass vielleicht andere Mitpatienten noch viel Schlimmeres erlebt haben als er. Vielleicht gibt es aber auch Dinge, die er beim besten Willen niemandem erzählen will. Das wäre dann etwas für die Einzeltherapie. Diese Phase ist abgeschlossen, wenn der Betroffene sich mit seinem Therapeuten darauf verständigt hat, was er an seinem Verhalten, an seinen Einstellungen und an seinem Umfeld verändern muss, damit er in Zukunft zufrieden abstinent leben kann. Auch diese Phase kann unterschiedlich lang dauern. Manchen Betroffenen gelingt das innerhalb von 1 bis 2 Wochen, andere benötigen hierfür 1 bis 2 Monate. Für die Erfolgsaussichten ist die Zeitspanne allerdings ohne Belang. Sobald der Betroffene die Weiche gefunden hat, sich also entschieden hat, was er an sich verändern möchte, beginnt die 3. Phase der Therapie. Jetzt geht es darum, die Weiche umzustellen und zum ersten Mal seit langer Zeit wieder das alte Gleis zu befahren. Dieses kann natürlich im Einzelfall in ganz unterschiedlichem Zustand sein. Es kann sein, dieses Gleis war lediglich unter einer Staubschicht verborgen. Dann geht es nur darum, es freizufegen. Es kann aber auch sein, dass hier Baumstämme drüber gestürzt sind, die Schwellen weggekommen sind oder die Gleiskörper verbogen wurden. In diesem Fall ist natürlich eine lang andauernde und gründliche Reparatur vonnöten. Entsprechend kann man in den meisten Therapieeinrichtungen die Therapiedauer mittlerweile individuell nach den Bedürfnissen des Betroffenen bestimmen. Und die meisten Therapieeinrichtungen haben auch sogenannte indikative Gruppen zu den unterschiedlichsten inhaltlichen Schwerpunkten. Wenn nun sowohl die Therapiedauer als auch die Therapieinhalte immer auf den Einzelfall abgestimmt werden müssen, dann stellt sich für den Betroffenen natürlich sofort die Frage, wer entscheidet das eigentlich? Kann ich selbst bestimmen oder entscheidet das mein Therapeut? Hier kann ich nur sagen, sie beide zusammen. Denn natürlich macht es keinen Sinn, einen Patienten länger in Behandlung zu lassen oder in Therapieinhalte zu zwingen, die er selber nicht will. Andererseits kann es sich der Patient nicht aussuchen. Er selbst kennt nur sich, sein Therapeut hat eine viel größere Erfahrung. Von daher, je begründeter Sie Ihrem Therapeuten vorschlagen, wie lange Ihre Behandlung dauern soll und worin die Schwerpunkte bestehen sollen, umso größer sind Ihre Chancen, dass es auch genau so stattfinden wird. Zu beachten ist allerdings, dass die erste Fahrt auf dem Alternativgleis den meisten Zügen schwerfällt. Sie haben ein Gedächtnis, Sie wissen, dass das Gleis im Tunnel viel einfacher zu befahren ist. Von daher kommen Ihnen auch die meisten Vorschläge Ihres Therapeuten zunächst fremd und ungewohnt vor. Hier kann ich nur empfehlen, sie trotzdem auszuprobieren. Für die meisten Betroffenen ist es hierbei vor allen Dingen ungewohnt, dass der Therapeut sich nicht nur für ihr Suchtverhalten interessiert, sondern dass er mit ihnen auch ihre Arbeitssituation besprechen möchte. Wenn Sie noch einen Arbeitsplatz haben, dann wird es darum gehen, wie kann ich an diesen zurückkehren? Denn meistens ist das Verhältnis zu den Arbeitskollegen und Vorgesetzten erheblich belastet. So froh alle Beteiligten vielleicht darüber sind, dass sich der Betroffene endlich in Behandlung begeben hat, so skeptisch sind sie sicher alle, ob er nicht schon bald wieder rückfällig wird. Hier gilt es, einen guten und geschickten Wiedereinstieg zu wählen. Wenn der Betroffene keinen Arbeitsplatz mehr hat, dann wird es darum gehen, wie kann er sich bewerben, welche Arbeitsplätze sind für ihn geeignet, vor allen Dingen aber, was wird er in einem Bewerbungsgespräch über seine Vergangenheit erzählen und was besser nicht. Manchmal müssen sich Betroffene aber auch darauf einstellen, dass sie für eine längere Zeit keine Arbeit mehr finden werden. Wie können Sie längere Arbeitslosigkeit abstinent bewältigen? Hier geht es darum, zu erleben, dass man auch ohne bezahlte Arbeit nützlich sein kann, dass man sich engagieren kann in der Nachbarschaft oder in der Familie, um somit wieder zu einer wichtigen und geachteten Person zu werden. Nehmen wir an, all dies ist dem Betroffenen im Verlauf der Therapie gelungen. Sein Alternativgleis ist wiederhergestellt. Zu Recht ist er jetzt sehr stolz. Und meistens fragt er sofort, kann ich jetzt gehen? Es fehlt aber noch eine vierte und letzte Phase in der Behandlung. Denn dieses Alternativgleis ist noch nicht blank gefahren. Es ist rau. Es bedeutet, die Gefahr eines Rückfalls ist sehr groß. Die letzte Phase in der Behandlung lautet daher üben, üben, üben. Es geht darum, dass der Zug immer wieder das Alternativgleis befährt, mal schnell, mal langsam, mal bei Sonne, mal bei Regen, mal tags, mal nachts, mal auf zwei Rädern, mal auf vier Rädern, mal vorwärts und mal rückwärts. Das bedeutet, dass der Therapeut den Betroffenen nunmehr auffordern wird, die Therapieeinrichtung immer häufiger zu verlassen und seine Veränderungen in seinem alltäglichen Umfeld zu erproben. Er wird ihn manchmal sogar auffordern, alte Trinksituationen aufzusuchen und diese nun ohne Alkohol zu bewältigen. Es geht darum, unter immer realistischeren Situationen immer sicherer in der Abstinenz zu werden. Man weiß heute, dass es ungefähr ein Jahr dauert, bis das Alternativgleis wirklich gut eingefahren ist. Das heißt, im ersten Jahr der Abstinenz geschehen die meisten Rückfälle. Nun will und kann heute niemand ein Jahr lang behandeln. Worauf es also ankommt, ist, dass ein Betroffener und sein Therapeut einen Einjahresplan aufsetzen und gemeinsam überlegen, welche Unterstützung der Betroffene in diesem ersten Jahr in Anspruch nehmen will. Allen kann man nur empfehlen, in diesem ersten Jahr eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Denn dadurch erhöhen sich die Erfolgsaussichten fast um 50%. Ob lebenslang eine Selbsthilfegruppe besucht wird, das ist Geschmackssache. Manche finden dort Freunde und Lebenssinn, für andere ist es eher immer eine Überwindung. Aber im ersten Jahr sollte jeder eine Selbsthilfegruppe besuchen. Als frisch gebackener Abstinenzler sieht man sich vielen sozialen Verführungssituationen ausgesetzt. Die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land trinkt Alkohol und wird früher oder später den Betroffenen auffordern, es doch mitzutun. Gleichzeitig gibt es innere Versuchungssituationen, wo sozusagen der innere Schweinehund des Betroffenen ihm einflüstert, ein bisschen kannst du doch wohl wieder trinken. Von daher wird es auch manche Betroffene geben, die in diesem ersten Jahr weitere therapeutische Unterstützung brauchen. Aber nehmen wir an, auch das ist einem Betroffenen erfolgreich gelungen. Ein ganzes Jahr hat er nun abstinent gelebt. Nun ist er zu Recht noch stolzer und überzeugt von sich. Jetzt könnte er auf die Idee kommen, ich habe ja nun zwei Gleise. Das Gleis im Tunnel und das Alternativgleis. Jetzt müsste es doch möglich sein, ab und zu mal zur Belohnung wieder in den Tunnel zu fahren, das heißt ab und zu mal wieder Alkohol zu trinken. Nehmen wir an, er tut dies und fährt nach langer Zeit wieder in den Tunnel. Nehmen wir zu seinen Gunsten an, er trinkt auch gar nicht viel. Das heißt, er hat eine angenehme Wirkung und keine schlimme Nachwirkung. Er kommt aus dem Tunnel raus, er trinkt eine Zeit lang nichts, nun kommt er wieder auf die Weiche, bei der er das letzte Mal wieder in den Tunnel gefahren war. Die Wahrscheinlichkeit, dass er es wieder tun wird, ist diesmal ein bisschen größer, denn das Alternativgleis wurde einmal nicht benutzt und ist deswegen bereits wieder ein bisschen überwachsen oder verschmutzt. Nehmen wir also an, er fährt ein zweites Mal in den Tunnel. Wieder hat er nicht viel getrunken, wieder ist nichts Schlimmes passiert. Aber wenn er wieder zur Weiche kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, nochmals zu trinken, wieder größer, denn wieder ist das Alternativgleis nicht benutzt worden. Man kann also auch an diesem Modell sehen, warum kontrolliertes Trinken für einen Alkoholiker keine gute Idee mehr ist. Jedes Mal, wenn er wieder trinkt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ganz in sein altes Suchtverhalten zurückfällt, ein bisschen größer. Dagegen, je länger er abstinent bleibt, umso leichter wird ihm diese Abstinenz fallen, weil sein Alternativgleis auf die Dauer immer besser eingefahren und geschliffen wird. Leider verrottet das Gleis im Tunnel nie. Sie können sich vorstellen, dass in einem Tunnel ein Gleis immer gut geschützt bleibt. Das ist das, was man das Suchtgedächtnis nennt und das leider niemals ganz verschwinden wird.